Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir sind doch sehr froh, dass der Fußball irgendwann erfunden worden ist, denn sonst würden wir wie alle anderen wahrscheinlich heute sehr viel über Wahlen und sonstige schlimme Dinge sprechen. Aber wir reden über Fußball und das sehr gerne. Und wir, das sind
Uni Balzert,
Günther Hiege
und Andreas Boller. Ja, Fußball ist eine tolle Sache, wenn man gewinnt. Aber Fußball hat auch was mit Statistiken zu tun. Ich sag mal zum Beispiel in Amerika, die Baseballer, die haben Statistiken für alles. Und was sie natürlich lieben, sind Serien. Also ein Schlagmann spielt 10 Spiele lang, schafft dann Home Run. Ist also diese Begeisterung für diese Statistiken. Man schafft was und man schafft es beim nächsten Mal wieder. Ja, und alle gucken natürlich auf Serien und Serienenden und Serienbeginnen. Aber besonders spektakulär ist immer, wenn Serien enden. Und da haben wir ja einige Serien beendet am Wochenende.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel am Zoo, Stadion am Zoo. Da war eine ganz tolle Serie geendet.
Da hatte Andreas gleich ins obere Regal gegriffen. Ich dachte, jetzt kommt Leverkusen, aber.
Nein. Erstmal die wichtigste Serie vom Wochenende, die geendet hat. Ja, das war die von Fortuna Köln. War ja auch bemerkenswert, oder?
Auf jeden Fall. Aber wenn man den Spielverlauf sieht, war es jetzt nicht ganz unverdient. Und dass der Wuppertaler SV nach der letzten Woche, nachdem sie auswärts den Bock umgestoßen haben, wie man das so schön sagt, in Fortuna Düsseldorf, dass der WSV besser ist, als die ersten Spiele das auszusagen schienen, das war eigentlich auch klar. Das war auch dem Trainer von Fortuna Köln übrigens klar, der sich natürlich nachher nochmal entschuldigt hat damit auch, dass der WSV sicherlich viel stärker ist, als der Tabellenstand das aussagt. Ja, aber der WSV hat es unterstrichen.
Sehen, aber eigentlich hat man schon gesehen, Fortuna Köln, Uni, da hast du ja auch einen besonderen Bezug dazu. Du weißt, wie die Stimmungslage ist, wenn es läuft. 5 Spiele in Serie gewonnen, das hat der WSV letztes Jahr auch nicht geschafft, trotz des Superstarts. Da war ja 2-2 in Köln dazwischen, beim ersten FC Köln. Also 5 Spiele gewonnen in der Regionalliga West. Stimmt auch so oft nicht in der Vereinsgeschichte von Fortuna Köln vorgekommen. Und so sind sie auch aufgetreten. Das muss man auch wirklich sagen. Haben also über weite Strecken waren sie die dominante Mannschaft im Ballbesitz. Aber das reicht nicht immer.
Ja, gut. Aus Sicht von Fortuna Köln wird man wahrscheinlich sagen, das 2-1 des WSV war dann spielentscheidend. Das ist natürlich ein kapitaler Fehler. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn der Tabellenführer mit 5 Siegen kommt, strotzen die natürlich voller Selbstbewusstsein. Umso höher ist, finde ich, der Sieg vom Wuppertal SV einzuschätzen, dass man es schafft, den Spitzenreiter zu Hause mit 3-1 zu schlagen. Und vor allem die Art und Weise ist ja auch anzuerkennen, dass man da jetzt sich nicht eingeigelt hat und nur gebauert hat. Also ich war jetzt nicht vor Ort, aber ihr beide wart da. Ich habe mir die Ausschnitte angeguckt, ich habe mir die Spielberichte durchgelesen. Und ich glaube, der WSV hat im Vergleich zu dem Spiel in Düsseldorf vielleicht nicht ganz so weit oben angegriffen, also nicht so hoch, aber trotzdem immer aktiv auch gegen den Ball gewesen und dann versucht, glaube ich, nach Ballgewinn relativ schnell in die Umschaltsituation zu kommen. Also sehr mutig gespielt und ist dann auch belohnt worden mit einem 3-1 und 3 Punkten.
Ja, wir haben das letzte Mal den Podcast überschrieben, WSV versöhnt seine Fans. Das war schon mal ein bisschen optimistisch nach einem Spiel, was gut gelaufen ist und 4 Spiele, die nicht so gut gelaufen sind. Aber das kann man jetzt wirklich sagen. Also die Stimmung ist komplett gekippt und Stadion war wirklich, alles, was WSV war, war zufrieden, begeistert, glücklich, dass das möglich ist, was man da gesehen hat. Das war ja nicht nur ein Sieg, der dann halt eben wirklich auch mit viel Herz erkämpft worden ist, sondern da war ja eine Mannschaft auf dem Platz in dem Altersschnitt oder in der Zusammensetzung haben wir ja ewig nicht mehr gehabt. Also ich sag mal, die letzten Jahre doch eher vielleicht in der Oberliga mal so eine junge, unerfahrene Mannschaft, aber das war ja viel, viel Jugend. Gell, Günther, so eine junge Truppe und so viele Spieler, U21, U23.
Ja, das macht natürlich Spaß. Als allererstes kann man den Kilian Bielitzer nennen, der noch kein Regionalligaspiel vorher gemacht hat, der dann ins kalte Wasser geworfen wurde, weil Vincent Gimbales sich kurzfristig krank gemeldet hatte. Und ein Trainer hat den Mut, den 19-jährigen Jungen zu bringen, begründet das nachher auch nochmal ganz deutlich, weil dieser Junge eben in der Vorbereitung alles mitgemacht hat, vermutlich die größte Trainingsbeteiligung von allen, weil es gibt immer, Uni, weißt du selber, in der Vorbereitung mal Wehwehchen oder irgendwas, der Junge hat aber von 60 Trainingseinheiten offensichtlich 59 mitgemacht, irgendwann mal Hüsterchen gehabt oder so, wo er dann nicht da war. Und ja, das zahlt sich dann aus und es ist natürlich ganz, ganz wichtig für einen Trainer, dass er anderen zeigen kann, Junge, du hast die Chance, du hast sie jetzt auch genutzt und du wirst hier nicht versauern irgendwo. Und das war der erste 19-Jährige. Dann kommt nach 60 Minuten der Bayern München Youngster Youssef Kouachi mit 19 Jahren, bereitet das 3:1 vor und nach 72 Minuten, glaube ich, kommt Muhammed Bedic, noch keine Minute für den Bayern München auch nicht, aber auch für den WSV nicht gespielt. Die Woche davor erst verpflichtet, kommt rein, macht sofort das Tor. Und auch wieder nach einer Situation, die angesagt war. Ihm ist gesagt worden, Junge, geh ein bisschen weiter nach vorne, press etwas weiter vorne als vorher Kefkir, der linker Verteidiger gespielt hat, das nicht ganz so offensiv gespielt hat. Und es hat sich direkt ausgezahlt. Er hat gepresst, hat den Ball gewonnen und dann natürlich überragend reingemacht.
Ja, und insgesamt kann man sagen, also erwartet hat das keiner, dass es so funktioniert. Und es ist natürlich auch wirklich toll für den Trainer, dass er mit den Einwechslungen, mit den personellen Entscheidungen, da ist viel, viel Risiko und Mut dabei gewesen. Also da muss man sagen, er hat im Tor umgestellt. Dann hat er jetzt gegen Fortuna Köln eine rechte Abwehrseite, wenn man sieht, eine Dreierkette, die aber defensiv natürlich eine Fünferkette ist. Dann war da auf der Seite Levin Müller und ja,
Bilica.
Ja. Zwei blutjunge Spieler zusammen, 4 Regionalligaspieler Erfahrung. Und da haben die Kölner natürlich erstmal einen Hebel angesetzt, aber die haben die Seite zugekriegt. Und das muss man sagen, ist viel Mut, viel Glück, ist gut aufgegangen. Schade eigentlich, dass jetzt eine Länderspielpause ist und dem WSV jetzt auch aus das Pokalspiel gegen DV Solingen ist verlegt worden, aus Gründen, dass man eben jetzt in Solingen nicht so ein Spiel haben will mit der Präsenz und auch wieder mit der Polizeipräsenz, wenn der WSV kommt, wahrscheinlich. Und kann man nachvollziehen, Ende September wird gespielt.
Ja.
Und 25. Der WSV hat Zeit, jetzt die Verletzten, die es ja auch doch reichlich gibt, jetzt wieder ranzuführen. Und dann geht es weiter in Wiedenbrück. Aber ein großes Rätsel des WSV und alles, was auf der Tribüne war, hat gerätselt. Am Freitag ist, glaube ich, Benedikt Wimmer verpflichtet worden.
Donnerstag.
Ist ja nicht die große Überraschung, dass man noch einen Spieler geholt hat. Also das kommt immer wieder mal vor. Aber es ist jetzt der zweite vom FC Bayern München. Ja, wo führt die Spur hin? Wir haben jetzt mal gerätselt. Marco Neppe ist so eine Verbindung. Ehemaliger WSV-Spieler.
Habe ich auch als erst dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ist es, glaube ich, nicht, weil der Neppe ist ja nicht mehr.
Könnte sein, dass er noch Kontakte hat. Der ist ja nicht da mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden, sondern.
Er war ja auch lange in München, hat gute Arbeit geleistet.
Ist im Zuge der Flurbereinigung von Uli Hoeneß, der dann Olli Kahn und.
Und Salihamidzic.
Sozusagen, ja.
Also wenn es einer weiß, ist das der Günther, aber. Uli Hoeneß ist es nicht, ne? Also Tegernsee ist, glaube ich, nicht.
Ich glaube, da haben wir nicht den direkten Draht. In dem Fall scheint eben auch wieder ein guter Kontakt von Gaetano Manno eine Rolle zu spielen, genau wie bei Timo Bornemann, wo er ja den Trainer von Cottbus, nämlich Pele Wollitz, ganz gut kennt und das sicherlich den Wechsel von Timo.
Spieler bei Pele.
Ja, genau. Und den Wechsel von Timo Bornemann zum Wuppertaler SV sicherlich begünstigt hat. Das wäre sonst wahrscheinlich nicht möglich gewesen. In dem Fall kennt er offensichtlich jemanden, der sich bei Bayern München eben um diese Jugendspieler auch kümmert. A-Jugend, U23 und vielleicht auch um die kümmert, die ausgeliehen werden von Bayern München. Das muss wohl Nico Feldhahn sein, mit dem, gegen den er irgendwann auch mal gespielt hat, der Gaetano.
Auch in Osnabrück mit ihm.
Er war auf jeden Fall in Osnabrück, der Nico Feldhahn, wenn ich das richtig gesehen habe.
2-3 Jahre.
Ja. Ist jetzt nicht, fast die gleiche Altersklasse. Gaetano ist 42, der Nico 38, wie wir recherchiert haben. Und mit dem hat er wohl etwas intensiver gesprochen und ihm auch klar gemacht, wie die Lage beim Wuppertaler SV gerade war. Und die war ja nun so, dass 6 oder 7 Spieler verletzt waren, dass man in Anführungsstrichen nur einen 24er, 25er Kader hatte und dass es dann schon sehr eng wurde mit den Feldspielern. Und in dieser Phase hat er ihm eben klar gemacht, die Jungs können bei uns Spielpraxis sammeln und wir sind ein guter Verein, sind ein Traditionsverein. Und ja, das hat offensichtlich verfangen. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was mit Benedikt Wimmer dann passiert. Er hat natürlich jetzt Vincent Gembales davor. Also wenn Gembales zurückkehrt, wird er sicherlich gesetzt sein. Kilian hat jetzt auch gezeigt, was er drauf hat.
Ja, Konkurrenz.
Konkurrenz auf jeden Fall. Und was offensichtlich dem Trainer ganz wichtig war, ist, dass er nicht umstellen musste. Dass er nicht dadurch, dass jetzt der Vincent Gembales ausgefallen ist, gezwungen war, sein System, er hat sich jetzt zunächst mal wohl auf diese Dreierkette festgelegt, was in Düsseldorf sehr gut funktioniert hatte. Die beiden im Mittelfeld, Ricardo Grimm, ein ganz anderer Spieler als zu Beginn der Saison, was aber auch nachvollziehbar ist, weil er überhaupt gar keine Spielpraxis hatte, später zum WSV gekommen ist, dann auch noch kurz in der Verletzung war. Ganz anderer Spieler als am Anfang. Oktay Dahl, ganz anderer Spieler, hatte auch leichte Verletzungsprobleme in der Vorbereitung. Der Trainer hat vorher noch erzählt, dass er in einem Spiel gerade mal 3 Kilometer laufen konnte. Da war gut dabei, eingewechselt worden.
Eine Halbzeit.
Ja, eine Halbzeit,
ist auch
3 Kilometer.
Wenig.
Und
ist auch zu wenig.
Ist zu wenig. Und jetzt eben in einer ganz anderen Verfassung.
Also man muss so sagen. Und dann macht er auch noch so Tore wie zum 3-1.
Das ja, man er auch nicht ist eben in der 90. Minute noch am gegnerischen 16er.
Ne? Und das ist eigentlich für einen Sechser jetzt nicht unbedingt gewöhnlich, wenn du 2-1 führst. Aber trotzdem, in dem Fall ist er belohnt worden und den schweißt er natürlich ganz schön da oben rein in den Winkel. Ne?
Also um die 3 Kilometer einzuordnen, sagen wir mal so, es gibt Spieler in der Bundesliga, die laufen 13 Kilometer.
Das sind aber
die
nicht in einer Halbzeit, ne?
Nee, 90. Nee, nein. Aber wenn ja. Jetzt die, also sagen wir 10 Kilometer, das ist so, da ist ein Minimum, was ein Spieler, der 90 Minuten drauf hat, also bei 5 Kilometer in einer Halbzeit sollte man kommen. Aber gut, das war auch, die ist vorbei, die Zeit, die ist zum Glück vorbei. Ich glaube, der WSV hat jetzt noch mal 14 Tage bis zum nächsten Spiel und hoffentlich finden sie irgendwie einen Testspielgegner und dann also wird man auch sehen.
Nach meinen Informationen wird es kein Testspiel.
Kein Testspiel.
Sie wollen diese Woche hart trainieren und dann das Wochenende nochmal frei machen. Das ist jetziger Stand.
Ja, und so wie es aussieht, scheut sich der Trainer, der René Klingbeil, auch nicht, junge Spieler zu bringen, wenn er glaubt, sie sind in Form, die haben die Sicherheit und kriegen die Sicherheit von ihm, dass sie spielen können. Also gesetzt sind nicht viele, wollen wir mal so sagen. Also da wird jetzt auch gewisser Konkurrenzkampf, hoffentlich geht es ohne Verletzungen aus die Woche. Ja, und da muss man mal gucken, denn die Jungs kommen zwar von Bayern München, aber das ist kein Freibrief in der Regionalliga, da sich durchzusetzen. Das gilt ja auch für viele andere Talente, die gerade jetzt unter dem Etikett Bayern München richtig für Furore sorgen. Also die auffälligste Figur am Wochenende war ja der Paul Wanne, 18 Jahre von Bayern München. Also wäre auch einer für den WSV gewesen, aber den haben wir leider nicht abgekriegt. Ja, was haltet ihr denn davon? Heidenheim, Tabellenführer, bleibt's dabei?
Also ich habe vor der Saison gesagt, Heidenheim wird es dieses Jahr sehr, sehr schwer haben, weil sie gute Leute abgegeben haben, Stammspiel abgegeben haben. Der beste Kleindienst sind gegangen, ich glaube noch ein dritter. Stammspieler fällt mir jetzt gerade nicht ein und da habe ich gedacht, ob sie das kompensieren können. Aber anscheinend kriegen sie es im Moment hin, aber auch da muss man erstmal abwarten, wie die Saison weitergeht, finde ich. Also sie haben jetzt 2 Spiele gewonnen, das ist schön, 6 Punkte haben sie. Im Europapokal sind sie weitergekommen, ist noch sehr früh in der Saison.
Kleindienst und Dinkici und wie sie alle hießen, sind alle jetzt.
Genau, den haben sie auch noch abgegeben.
Genau. Ja, der spielt jetzt für Freiburg. Ja. Und Kleindienst tut große Dienste für
Mönchengladbach. Ja, nicht nur Kleindienst, auch Stöger. Also ich bin zufrieden mit den Neuzugängen.
Was Uni und Lothar freuen sollte, dass die Gladbacher dieses Jahr wirklich wahrscheinlich eine sehr sorgenfreie Saison haben, aber Paul Wanner, das ist natürlich schon eine Geschichte. Heidenheim, ich kann mich erinnern, die waren damals aufgestiegen in die dritte Liga und damals riefen die Kollegen da unten von der Ostalb an hier und wollten so ein bisschen was hören, weil der WSV ja etablierter Drittligist war. Und ich habe dann gesagt, so, ich glaube, die haben auch das erste Heimspiel von Heidenheim in der dritten Liga war gegen WSV und die haben in letzter Minute ihr Stadion zusammengezimmert. Das war so eine Produktion auf den allerletzten Drücker, damit sie Drittliga-tauglich waren, überhaupt eine Tribüne hatten. Und ich sagte, ja, die Drittliga ist schon heftig, da ist sehr starke Konkurrenz, ausgeglichen ohne Ende. Und da waren die Kollegen da unten von der Zeitung war völlig entspannt. Nee, wir machen das. Mhm.
Aber zum Abstieg
haben wir nichts zu tun.
Zum Thema Banner, ich habe jetzt dann noch mal einen Kommentar von dem Trainer von Heidenheim, der Schmidt. Genau. Und der sagt da halt, man sollte da jetzt nicht zu viel Zirkus machen um den Jungen. Also der große Vorteil von Wanner ist, dass er sich auf Heidenheim, so wie Heidenheim Fußball spielt und wie Heidenheim tickt, auch darauf eingelassen hat. Und das finde ich, das ist ganz wichtig. Natürlich hat der eine große individuelle Qualität, aber das alleine führt ja nicht dazu, dass er selbst gut spielt oder die Mannschaft erfolgreich ist, sondern er fügt sich dem Fußball von Heidenheim ein und bringt seine individuelle Qualität halt ein in dieses Spiel. Und auch da muss man sagen, und das ist noch so ein junger Spieler, der wird auch Formschwankungen haben. Also und da sind wir vielleicht wieder beim WSV, die jungen Burschen, die da jetzt im Moment ihre Leistung gebracht haben. Das ist schön und gut, aber auch da muss man demütig bleiben, abwarten. Ich denke mal, der Trainer und Gaetano Manno sind erfahren genug, um diese Dinge auch einordnen zu können. Also vor 2 Wochen war der WSV am Boden und jetzt sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Aber auch da finde ich gerade, was die jungen Spieler angeht, im Moment haben sie es gut gemacht, aber man muss trotzdem gucken, ob die Entwicklung nicht immer mal wieder mit ein paar Rückschlägen.
Ja, da wird es bestimmt geben. Also die werden auch Fehler machen. Bielica, Levin Müller hat sehr gut gespielt.
Absolut.
Die zwei, Quaschi und Bedic, sind eingewechselt worden. Die sind jetzt kräftemäßig noch nicht überlastet. Dann muss man eher beim Paul Wanner gucken, der schon einen Europapokal spielt. Die haben sich auch schließlich für die Conference League qualifiziert und haben da auch 90 Minuten geprobt.
Ja, aber so ein Wanner muss natürlich auch mal eine Bundesliga-Saison mal spielen.
Ja, und dann kommt der Europapokal dazu. Spielen sind sie jetzt gegen Chelsea gelost. Worden. Ja. Da will er bestimmt auch mitspielen. Aber die, wie gesagt, gibt noch so ein paar Bayern Youngster. Da gibt es ja auch den Franz Krätzig, der jetzt nach Stuttgart aus. Genau. Der hätte ja auch beim WSV landen können. Ja, also, genau. Der WSV muss dranbleiben. Die Bayern haben anscheinend noch ein paar Leute übrig. Und ich habe letzte Woche gesagt, wir müssen uns diese Woche mit unseren Tipps festlegen. Wer wird deutscher Meister? Weil, wenn wir dann Ende der Hinrunde tippen, dann ist es ja zu spät.
Ja, Günther, du verziehst dein Gesicht. Ja, Andreas, erwartet aber viel von uns hier.
Wie lange dauert der Podcast? Lass mich überlegen.
Ja. Nee, gut, also wir haben über Serien gesprochen. Also eine große Serie ist zu Ende gegangen. Der glorreiche WSV hat die Serie von Fortuna Köln beendet. Also es wird keinen Durchmarsch in der Regionalliga geben. Ja, und dann ist natürlich noch eine kleinere Serie zu Ende gegangen, die von Bayer Leverkusen. Ich glaube, 35 Bundesligaspiele.
Ja, also Saison 34.
Haben also den HSV-Rekord nicht geschlagen.
Spiel, ja, genau.
Haben den HSV-Rekord nicht gepackt. Mhm. Der war, glaube ich, 36.
Okay.
Und endete in Bremen. Und jetzt endete es in Leverkusen. Und die Pokalspiele waren es, glaube ich, 43 Pflichtspiele.
Mag
In Deutschland. Also dann die internationalen Spiele jetzt nicht dazu gerechnet. Ja, waren fällig.
Ja, waren fällig, kann man so sehen, weil sie natürlich in den letzten Wochen und Monaten immer mal eigentlich kurz davor waren, fällig zu sein.
Und zu viel zugelassen.
Vielleicht ist es auch ganz gut für die Leverkusener.
Ich glaube auch.
Dass sie diesmal wirklich, dass diese Serie zu Ende ist, weil die Leverkusener spielen auch nicht mehr so souverän, nicht mehr so dominant. Wobei ich sagen muss, die Niederlage gegen Leipzig war jetzt nicht unbedingt nötig, weil sie in der 45+7 noch in der ersten Halbzeit, also es gab eine lange Nachspielzeit, den 1-2 Anschlusstreffer kriegen. Und da total unnötiges Tor eigentlich. Ich glaube, wenn sie mit 2-0 in die Halbzeitpause gehen, dann werden sie dieses Spiel nicht verlieren. Und da kann man mal sehen, was so ein Tor kurz vor der Halbzeit bewirken kann, weil die Leipziger kommen raus, haben wieder neuen Mut geschöpft und verdienen sich auch diesen Sieg am Ende, muss man sagen, weil sie in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft gewesen sind. Und ja, jetzt hat Leverkusen erwischt und vielleicht ist es ganz gut für Leverkusen mal wieder so ein bisschen auf Reset zu drücken und wieder von vorne anzufangen. So.
Aber irgendwas fehlt im Moment. Das 1-2, du hast es angesprochen, das Kopfballungeheuer Kampel, der wirklich in seinem ganzen Leben noch kein Kopfballtor gemacht hat. Und als zentraler Mittelfeldspieler plötzlich so frei im Strafraum auftaucht, da müssen mindestens 2 Mann gepennt haben.
Ja, auf jeden Fall.
Diese fehlende Aufmerksamkeit.
Absolut.
In der Defensivarbeit. Und das hatten sie ja auch schon gegen Gladbach und gegen Jena haben sie auch eigentlich schon viel zugelassen.
Ja.
Und irgendwo in den letzten Wochen, da passiert mir zu viel nach hinten, also dass es wirklich souverän durchziehen.
Ja, du hast recht, Andreas. Also natürlich muss man sagen, sie waren in der ersten Halbzeit eigentlich ganz klar die bessere Mannschaft gegen Leipzig, führen 2-0, verdient, hätten eigentlich vielleicht noch ein drittes Tor machen können, aber trotzdem, wie du sagst, diese fehlende Aufmerksamkeit, Konzentration und vielleicht auch dieses total konsequente Verteidigen wollen, das fehlt ja, im Moment so ein bisschen. Und deswegen kassieren sie auch relativ viele Gegentore.
Ist der Klassiker von der Mannschaft, die halt eben sehr, sehr viel Erfolg gehabt hat und dann irgendwann mal denkt, das läuft so irgendwie. Und es läuft dann nicht, vor allem wenn man 2-0 führt. Ja.
Natürlich liegt Defensive nicht nur an den Innenverteidigern.
Aber ich wollte damit sagen, die
Innenverteidiger, das funktioniert vielleicht auch nicht so wie im vergangenen Jahr. Ich glaube schon, dass dieses Theater um Jonathan Tah auch irgendwo eine kleine Rolle spielt. Also ich halte diesen Jonathan Tah für einen tadellosen Fußballspieler und auch menschlich gibt er sich ja wirklich herausragend, finde ich. Trotzdem, dieses lange Gewurstel sozusagen, man hatte ja immer noch den Eindruck, vielleicht spielt er am Wochenende bei Bayern München oder ist am Wochenende bei Bayern München. Ich glaube schon, dass das nicht so ganz spurlos an allen vorbeigeht und auch an Jonathan Tah. Ich fand jetzt bei den Toren sah er nicht unbedingt so super aus.
War auch nicht da, weil wie gesagt, Hampel war eine andere Aufgabe.
Ja, das war jetzt nicht er. Aber trotzdem glaube, dass das auch eine Rolle spielen kann. Ich hoffe für ihn, dass er sich wieder da stabilisiert und dass es irgendwann dann auch zum Kopf rausgeht. Er hat ja dann nachher auch gesagt, dass er sich wohlfühlt in Leverkusen und glücklich ist in Leverkusen. Aber trotzdem, es war ja offensichtlich so, dass ein Wechsel im Raum stand.
Und auch da finde ich, der Wechsel ist vom Tisch, geht nicht. Auch da ist die Chance für Leverkusen jetzt zu sagen, okay, das ganze Theater ist jetzt zu Ende, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf das Wesentliche und auch das Sportliche, dass Xabi Alonso die Mannschaft wieder dahin bekommt, dass diese Serie nicht mehr im Kopf hat, sondern dass sie wirklich wieder dominanter, klarer, konsequenter Fußball spielen und vielleicht so wieder dahin kommen, wo sie wirklich vielleicht in der Hinrunde der letzten Saison waren.
So, und wer wird deutscher Meister? Jetzt aber.
Gut, wenn ich schon antworten muss, dann sage ich, Leipzig wird deutscher Meister.
Hör mal, Lüni.
Ja, du wolltest auf Leipzig gehen, ne? Aber ich sage das nicht, weil sie jetzt in Leverkusen gewonnen haben, weil ich mir den Kader angucke und die haben das Potenzial. Nee,
ich will auch einmal falsch liegen, weil normalerweise wird ja Bayern München Meister. Ja, und da ändert sich ja nichts dran, nur weil jetzt Leverkusen mal die Fuß in der Tür hatte. Also normalerweise schaffen die Bayern das irgendwie, weil auch dieser Vincent ein Typ ist, ein guter Typ, der kann es schaffen da. Also alles, was mich von dem höre und sehe. Und ich habe auch gedacht, wenn ich mal richtig falsch liegen will, dann sage ich auch Leipzig.
Ja, gut.
Jetzt liegen wir alle beide falsch.
Ja, jetzt liegen wir beide falsch, ja.
Nee, weil die gefällt mir, die Mannschaft. Mhm. Also mit dem Tempo, was die hat. Openda, Wahnsinn. Und Xavi Simons.
Tschechko ist ein super Tschechko. Sturm.
Ja, da ist noch ist viel Potenzial.
Tor machen eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, der hat schon,
lässt schon mal was liegen.
Sehr viel Potenzial.
Aber er lässt schon mal. Er ist aber auch sehr jung.
Ganz jung, ja.
Uni, jetzt, Günther, jetzt bist du sozusagen.
Dann sage ich jetzt Bayern, ja, ich muss Bayern
München. Einer muss ja recht haben.
Ich muss Bayern München sein.
Einer muss ja auch gewinnen, sonst liegen wir ja alle falsch.
Es hat sich ja ein bisschen was geändert bei Bayern und das ist vielleicht auch ganz gut so. Wobei ich immer noch ein bisschen skeptisch bin, warum jetzt auf einmal so ein Goretzka zum Beispiel keine Rolle spielt. Aber ja, vielleicht hat er sich's auch verdient. Vielleicht braucht der Junge dann doch mal einen Wechsel wieder. Keine Ahnung.
Ja, aber gut, es hat hier keinen Wechsel gegeben. Er kann ja nur noch nach Saudi-Arabien.
Ja gut, jetzt nicht. Im Winter gibt's ja auch noch mal eine Wechselperiode. Ja.
Es gibt, glaube ich, die eine oder andere Liga, wo man noch hinwechseln könnte. Aber ich glaube nicht, dass das für Goretzka jetzt sportlich so interessant ist. Also sieht danach aus, als wenn er in München.
Für Heidenheim kommt es noch zu früh.
Ja.
Okay, da würde ich mich festlegen.
Ganz kurz, Champions League, eure Meinung, die neuen Gruppen da.
Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht genau, ist das von Vorteil oder?
Nee, aber du davon hältst. Es gibt auf jeden Fall mehr Spiele und es ist etwas spannender, die Vorrunde. Mhm. Weil im Prinzip jedes Spiel da zählt. Du hast eben 8 Mannschaften in der Vorrunde und es geht dann natürlich um das Ranking nachher, nach diesen sieben Spielen dann. Und das könnte ein bisschen spannender sein. Generell finde ich es nicht gut, dass diese Meisterschaften einfach immer weiter ausgewalzt werden.
Ja, also ich meine, insgesamt, wie gesagt, könnte spannender sein, ist auch vielleicht gar nicht verkehrt, was Neues zu machen, weil wenn dann irgendwie im vierten Spiel schon feststand, wer durch war und die spielten dann mit ihrer B-Mannschaft gegen irgendwie Sofia Prag und dann, das war Kappes, also hat alles durcheinander gebracht, dann ist noch einer, der Pech hatte, aus der Europa League rausgeflogen, nur weil die anderen mit der B-Mannschaft oder mit der C-Mannschaft spielten. Aber es ist wieder eine Geldmaschine. Gut, das können wir festhalten und dass dann einer auf den Knopf drückt und auf einmal alle Spiele auftauchen. Früher hat man wenigstens noch beim Auslosen die berühmten heißen Kugeln
gehabt. Walter Baresel.
Nee, die Kugeln wurden erwärmt und die dürfte man dann gar nicht packen und so. Ach so. Ja, ja, die heißen Kugeln im Topf. Ja, ja. Oder die Walter Baresel, der alles unter den Tisch fallen ließ. Ja, nicht ja. Altes, aber eine ja. Kugel, gell? Ja, ja. Ja, also das war natürlich auch seltsam, aber heute wird per Knopfdruck ausgelost, aber den DFB-Pokal nicht, irgendwas besonders, Köln spielt gegen Kiel, ja gut, aber wenigstens Heimspiel mal die Kölner wieder. Sonst haben wir Bayern gegen Mainz, gell? Mainz gegen Bayern, aber sonst hab viel,
ja,
viel.
Ja doch, meine Borussen haben jetzt nicht so einfache Auswärtsaufgaben, ja, spielen in Frankfurt,
die Gladbacher
in ja, Frankfurt gut. Und die so Dortmunder schön. In Wolfsburg, also das ja, ist das beides stimmt. Mal nicht so ja, einfach, würde ich sagen.
Ja gut, da haben wir ja doch noch ein bisschen Fußball, aber wie gesagt, so richtig die Knaller fehlen mir so, ja. Ja, Pokal WSV gegen DFB Soling.
Wir sind
ja
auch erst im 16. Finale sozusagen.
Ja, genau,
also da haben wir noch ein bisschen Zeit für die Lust. Knaller. Viel und es Lust. Werden schon einige rausfliegen. Also von daher.
Ja, Niederrhein-Pokal, WSV gegen DFB Solingen. Das ist noch ein bisschen hin. Und ja, kein Spiel am nächsten Wochenende, aber dafür im Amateurfußball geht es weiter. Und so einige Serien, eine kleine Miniserie ist auch beendet worden.
Ja, die von Kronberg. Das sind jetzt natürlich wirklich Miniserien nach zwei Spielen. Wusste jeder, es war ein optimaler Start für den Kronberger SC. Aber natürlich ist der FC Remscheid dann schon noch eine andere Nummer. Offensichtlich hätte es auch 0-0 ausgehen können. Also sie haben ja lange die Null gehalten, ohne nach vorne große Akzente setzen zu können, offenbar. Ja, aber dann hat es zum Schluss dann doch nicht gereicht.
Ich glaube, 82. und 88. fallen die Tore. Gut, wenn du so lange die Null hältst und dann wirklich so, ich sag mal, 10 Minuten vor Schuss das Gegentor bekommst, dann wird's natürlich sehr schwer, wenn du vorher auch jetzt nicht unbedingt großartig Aktionen nach vorne hattest. Und dann kommt noch in so einer Sache dann noch das gestrige Wetter dann noch dazu. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir hatten ja gestern auch ein Spiel und das war nicht so einfach gestern, das muss man sagen. Also da kann man eigentlich allen Akteuren, die gestern auf dem Platz standen, nur ein Kompliment aussprechen.
Ihr habt die Tore zum Glück früh gemacht.
Irgendwie. Ja, genau. Und das ist nicht so einfach. Also waren, glaube ich, 30 Grad oder über 30 Grad. Wir haben zum ersten Mal, habe ich das erlebt, dass ein Schiedsrichter in beiden Halbzeiten jeweils zwei Trinkpausen gemacht hat.
Wahrscheinlich hat er selbst Durst gehabt.
Ja, wahrscheinlich hat er auch selbst Durst gehabt. Aber ich muss auch sagen, im Nachhinein war richtig. Das auch vernünftig.
Ja,
war
richtig. Ja. Ja, wenn man überlegt, dass früher, also ganz früher gesagt wurde, wenig trinken für die Spieler, weil völliger Irrsinn war. Aber halt eben, weil die Ernährungslehre auch noch nicht so weit war, da wurde mal in eine Zitrone gebissen. Das war der helle Wahnsinn, gell? Also natürlich muss man Flüssigkeit nachführen.
Ja, aber gerade wirklich
Früher ist man ja auch noch in der Halbzeitpause vom Massagetisch gesprungen, um zu gucken, ob es noch geht. Ob der Knöchel vielleicht nicht doch gebrochen ist.
Der arme Wolfgang Weber musste das machen mit gebrochenem Wadenbein. Ja, also waren schon ein paar Sachen, die sich dann doch verbessert haben, gell? Und in der Landesliga, da wird es halt für den Kronberger SC wahrscheinlich ganz nach oben nicht reichen, aber die Remscheider, da sind ja auch alle Wuppertaler abgeblieben.
Ja, die Torschützen sind ja beides Ex-Wuppertaler.
Das sind Ex-Wuppertaler, Toni das sind Zuko. Jetzt ausnahmsweise mal keine Ex-Kronenberger, weil aber der Rest der Mannschaft waren im Prinzip Ex-Kronenberger. Also insofern ist das wirklich
Toni ein Wuppertaler Derby. Toni Zuko war der Vohwinkel lange, Wuppertaler
SV eben auch in der Jugend. Ja. Manu Banano kommt von TSV Ronsdorf, richtig starker Spieler.
Wirklich, also auch Zuppo, ich muss sagen, die Remscheider haben wirklich einen guten Kader. Also die werden, glaube ich, da in der Landesliga mit eine Rolle spielen. Die Kronberger jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, die Kronberger, die müssen einfach dieses Spiel abhaken und weiter.
Das hat ja offensichtlich der Trainer auch gut gemacht, nachher die Jungs zusammengeholt und alles, sie ein bisschen runtergeholt, relativiert und so. Und ein guter Saisonstart ist es auf jeden Fall, auch nach 3 Spielen jetzt mit der ersten Niederlage. Und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft stark genug ist, um zumindest mal eine ordentliche Rolle in der Liga zu spielen und nicht wie im letzten Jahr, sage ich mal, auch nach unten mal in Gefahr zu kommen.
Und wir hatten jetzt im Laufe der letzten Woche gelesen, die Kronberger, wir hatten das auch thematisiert in den letzten Podcasts, dass die Kronberger nach dem Ausfall von Krei eventuell nochmal nachlegen wollen im Offensivbereich. Ich glaube, davon sind sie jetzt weg.
Ja gut, ist ja jetzt, es hat sich eben nichts Passendes ergeben. Ja. Und das sehe ich dann eben auch so. Wenn jetzt sicherlich noch irgendjemand auf dem Markt gewesen wäre, der realisierbar gewesen wäre, der gepasst hätte, hätten sie es auch gemacht.
Ich glaube,
aber
alle
das hat sich nicht geboten.
Alle Kontakte zu den Bayern sind bemüht worden.
Ja, aber genau. Bayern München war in dem Fall wohl besetzt irgendwie. Die Leitung war besetzt.
Manu hat schon abgegrast.
Manu hat schon abgegrast. Und Nermin Hadžić wollte wohl auch nicht, beziehungsweise wenn... Dann hätte Kronenberg auch so viel bezahlen müssen, weil gerade diese Spieler, die vielleicht aus dem Ausland kommen, irgendwie hier ja auch ein Bleiberecht haben müssen, die müssen dann eine angemessene Bezahlung haben. Und das ist dann eben für Kronenberg auch nicht drin. Das würde das Gehaltsgefüge sprengen, selbst wenn man es vielleicht wollte irgendwie. Und da hat man sich auf jeden Fall dagegen entschieden.
Ja, und in der Bezirksliga konnte es nur zwei Sieger geben, weil das erste Derby gegeben hat.
Ja, aber wir haben 6 Punkte nach Wuppertal geholt, das ist schon mal gut.
Ja, und nicht ganz überraschend gewinnt der FSV Vohwinkel am Freudenberg.
Genau, 4-1 gewonnen, Auswärtssieg, 2 schnelle Tore geschossen und dann 2 späte Tore geschossen. Dann hat Germania nochmal so einen Ehrentreffer erzielt. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass die Vohwinkler da gewinnen. Für Germania wird es eine schwierige Saison, das muss man ganz ehrlich sagen. Also da geht es wirklich in erster Linie um den Klassenerhalt. Das wird nicht so einfach.
Die müssen sich jetzt schnellstmöglich finden. Also ich sag mal, das Spielermaterial ist jetzt gar nicht so schlecht aus meiner Sicht. Aber die Mannschaft hat sich irgendwie noch nicht gefunden. Und vor allen Dingen, wenn man hinten so offen ist, die haben jetzt schon wieder 4 Tore kassiert. Im ersten Spiel waren es 5. Und das muss einfach hinten auch stabiler werden.
Hinten stabiler. Und jetzt hatte ich gelesen, dass der Bogdan, der letzte Saison bei denen, glaube ich, die meisten Tore geschossen hatte, jetzt nochmal aushilft
bis Ende September. Das ist natürlich nicht viel.
Genau, ist nicht viel. Aber wenigstens haben sie da jetzt ein Stürmer, der auch weiß, wo das Tor steht, und wenn der fit ist, der ist ja jetzt eingewechselt worden, dann wird er denen bestimmt weiterhelfen in den nächsten Spielen. Und da hoffe ich einfach, dass sie sich in der Defensive insgesamt ein bisschen stabilisieren, weniger Gegentore kriegen und gleichzeitig mit ihm dann vielleicht einen haben, der auch das eine oder andere Tor schießt. Wobei man sagen muss, die Liga ist wirklich, kommt drauf an, gegen wen du spielst. Also wenn du gegen die oberen 4-5 Mannschaften da spielst, dann bist du fast chancenlos.
ASV Mettmann.
Wülfrath, ASV Mettmann, Solingenwald, Burg Altendorf, die haben Kader und die scheinen auch sich gefunden zu haben, weil man sieht ja, dass die davon marschieren. So.
Zwei Klassengesellschaften, ja, so ein bisschen. Unten hängen aber auch noch 5 oder 4, die 0 oder 1 Punkt haben. Also da sind die Germanen noch nicht ganz abgeschlagen. Sich ein bisschen rausgewurstelt haben jetzt die Ronsdorfer mit dem Sieg, dem Waldfest-Sieg, da zählt ja eigentlich doppelt 6 Punkte.
Ja. Ich sehe in unserer heutigen Tabelle in der WZ ist das Spiel noch nicht drin, es war sehr spät, aber sie haben sich auf jeden Fall unten rausgewurstelt, haben ihre ersten 3 Punkte geholt, die ganz, ganz wichtig waren, weil es eben auch eine Mannschaft war, wie der Uni sagt, die Liga ist sehr stark besetzt und das war eine von den Mannschaften, die aus meiner Sicht geschlagen werden müssen, um da unten sich zu behaupten.
SV Gefelbert Zweite, ja. Wobei auch die eine gute Mannschaft haben, also die haben jetzt 0 Punkte nach 3 Spielen, aber die sind nicht so schlecht, wie sie jetzt dastehen. Also die haben junge, gute, talentierte Spieler. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil wir ja letzte Saison gegen die gespielt haben. Die sind halt in der letzten Saison aufgestiegen. Also die werden, glaube ich, nicht da unten bleiben. Die werden sich hocharbeiten, aber umso schöner für Ronsdorf, dass sie da einen Dreier gelandet haben. Und auch Ronsdorf hat, glaube ich, kurz vor Schluss erst das 3. Tor gemacht, dann das 4. nachgelegt. Also auch weil da Waldfest war, war das, glaube ich, für Ronsdorf eine runde Sache.
Ja, es muss wohl relativ ärgerlich gewesen sein, dass man noch kurz vor Schluss eben oder 10 Minuten vor Schluss noch den Ausgleich kassiert hat. Aber sie haben es eben dann geschafft, den Schalter nochmal umzulegen. Ja. Das ist natürlich gut. Es müssen Standardsituationen gewesen sein, die man da ausgenutzt hat. Aber sei es drum.
Wichtig, Torschütze Taki, der war auch bei Germania letzte Saison und ja.
Da eingewechselt.
Genau, ist eingewechselt worden, ist ein Stürmer, ein guter Stürmer. Und ich glaube, da mussten die Ronsdorfer dann auch nochmal tätig werden, weil sie ganz vorne halt den einen oder anderen Spieler abgegeben haben. Ja, hat sich bezahlt gemacht anscheinend.
Ja, und was Serien angeht, Miniserien. Wir wollen jetzt nicht von der Leverkusener Serie sprechen, sondern Miniserien in der Kreisliga A. 4 Wuppertaler Vereine, die alle 3 Spiele gewonnen haben. Und grüßen von der Tabellenspitze Linde, Sonnborn, Union und Viktoria Rott. Ja, Also
plus Union Fellberg ist, glaube ich, mit dabei. Nee. Union Fellberg auch 9 Punkte, also als Nicht-Wuppertaler.
Okay.
Genau, die sind auch
haben auch 9 Punkte. Mit dabei, ja, genau. Klar. Aber
nächste Woche spielt keiner von diesen Mannschaften nebeneinander. Also theoretisch könnte die Serie halten, aber ich glaube, ihr habt...
Wir haben Dornap auswärts. Mhm.
Union, Dornap.
Ja, wir spielen in Dornap, ja, genau. Und also wir spielen nicht gegen eine
Mannschaft. Also keiner spielt, nein, genau. Keiner spielt gegeneinander.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie die anderen Paarungen sind, aber wir müssen halt in Dornap spielen. Das wird auch ein schwieriges Spiel, weil Dornap hat unter anderem auch Bernd Kluft verpflichtet. Das ist natürlich ein Name, der für die Kreisliga A sehr ungewöhnlich ist. Er hat letzte Saison bei Rot-Weiß-Wülfrath gespielt in der Bezirksliga. Und Björn Kluft hat, glaube ich, auch Zweitliga-Einsätze, glaube ich, in Braunschweig gehabt, so viel ich weiß. Ja. Also das ist für die Kreisliga A natürlich ein absolutes Zugpferd. Und ja, da wollen wir gucken, dass wir uns gut aus der Affäre ziehen. Da.
Die Kreisliga scheint so das Eldorado der Torjäger zu sein. Der Torjäger,
genau, ja.
Aber der Kai Kumpmann, hat er gespielt gegen euch, gespielt, Fortuna? Ja. Und? Kein Tor gemacht.
Kaltgestellt. Wir haben kaltgestellt, genau.
Wie so stellen, kann man sagen, ja. Mit allen fairen Mitteln, hoffe ich.
Bei 30 Grad kaltgestellt.
Mit allen fairen Mitteln und auch verdient. Also wir haben 2-0 gewonnen gegen Fortuna Wuppertal, haben hochverdient gewonnen, hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Wobei die erste Halbzeit die bessere war, die zweite Halbzeit hat mir nicht so gut gefallen, hatten aber trotzdem in der zweiten Halbzeit auch genug Chancen, das dritte, vierte zu machen. Und haben die Chancen nicht genutzt. Und wenn es 2-0 steht und hinten mal einer reinfällt, dann kann es natürlich auch schon mal wieder kritisch werden. Aber das ist halt nicht passiert. Und unterm Strich haben wir die Punkte, die wir haben wollten. Und jetzt geht's halt weiter. Ne? Aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass so viele Wuppertaler Mannschaften da oben mit dabei sind. Ob das dann im Laufe der Saison oder bis zum Ende dabei bleibt, wird sich zeigen. Aber alle machen einen guten Eindruck, die da oben sind.
Ja, ich habe nur einmal nach unten geguckt.
Ja, zwei Steigen auf.
Genau. Zwei Steigen auf, das ist gut. Ich habe nur einmal nach unten geguckt. Da stehen dann mit SSV Sudberg und den Breitenburschen Barmen dann zwei Mannschaften, die umgekehrt eben noch keinen Punkt haben, von dem man das auch nicht so erwartet hätte. Aber ich glaube oder ich denke mal, dass sie das Potenzial haben, sich da auch wieder rauszuholen. Oder?
Ja, das glaube ich auch. Also sowohl Sudberg wie auch Breitenburschen Barmen haben gute Spieler in ihren Reihen. Die sind jetzt schlecht gestartet. Das muss man sagen, wenn du nach 3 Spielen 0 Punkte hast, dann kann man wirklich von einem Fehlstart sprechen. Aber beide haben eigentlich genügend Potenzial, um da in den nächsten Wochen sich da so rauszukämpfen.
Und bei Hellas kann man das auch nur hoffen. Das ist ja offensichtlich immer ein schwieriger Saisonstart bei den Griechen, weil der ein oder andere länger im Urlaub ist oder die Vorbereitung eben für nicht so optimal verläuft. Letztes Jahr haben sie es geschafft, sich daraus zu winden und da kann man die Daumen drücken, dass es dieses Jahr wieder gelingt.
Ja.
Ja, und wenn wir schon wieder bei Serien sind, ich schließe da jetzt mal an, eine Serie, mit der niemand wohl gerechnet hätte und die hält aber auch noch.
Ich bin überfragt
im Moment. Ich bin auch, das ist mir ein Rätsel.
Die U17 des WSV ist im vierten Spiel der Saison in der Nachwuchsliga, also in der höchsten Spielklasse. Und im Westen, Fußball-Westen, bedeutet das vielleicht noch ein bisschen mehr als in Hessen oder im Saarland oder so, wo sie auch immer spielen. Immer noch ungeschlagen. Ein 1:1.
In Mönchengladbach, immerhin.
Ja. Also das muss man erstmal hinkriegen. Sportpark Nord. Das heißt 3 Siege, ein Unentschieden und der WSV grüßt von der Tabellenspitze. Und es gibt ja noch Rückspiele, gell?
Nein, es gibt keine Rückspiele.
Keine
Rückspiele. Es gibt eben so ungefähr wie in der Champions League.
Tut mir leid, aber in allen wird immer
Ja, aber hat sich ja die Saison geändert, deswegen ist das auch in Ordnung, dass du das nicht weißt.
Also wie gesagt, diese 8 Mannschaften. Und wenn sie jetzt Dritter werden würden.
Und haben 4 Spiele gemacht und haben 10 Punkte. So, jetzt reicht das schon. Nein, reicht
nicht. Nein, reicht nicht, aber... Sagen wir mal so, wenn du jetzt noch einen Sieg landest, dann hast du sehr gute Chancen, unter die Top 3 zu kommen. Zumal sich die anderen ja auch schon Punkte gegenseitig abgenommen haben. Die spielen ja noch
gegeneinander irgendwo.
Also damit hätte natürlich nie jemand gerechnet. Und man muss das jetzt auch, sag ich mal, noch klein fahren, weil wie gesagt, es sind ja diese Spiele noch und sind schwere Gegner. Aber die Möglichkeit ist da und das ist eine ganz tolle Sache. Also dass sie jetzt in Gladbach da in der kurz vor Schluss noch den Ausgleich gemacht haben, zeigt ja auch, dass die Mannschaft, dass in der Mannschaft was drinsteckt.
Ja.
Ganz tolle Geschichte. Also das ist etwas schade. Am nächsten Sonntag spielen die dann um 11 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf am Nocken. Und zur gleichen Zeit spielt leider...
Bist du sicher?
Achso, nein.
Ünder.
Ja. Und zur gleichen Zeit spielt aber, glaube ich, die A-Jugend irgendwie. Also
die U19,
von daher ist das ein bisschen schade, kann man nicht ja, kann man nicht beides sehen.
Ja, die U19 hat, glaube ich, 1-0 verloren, ne?
Die haben 0-1 verloren, genau. in Oberhausen. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, ne? Ja. Wenn du Absteiger bist, erwartest du
ja,
natürlich
schon. Ja, aber da ist schon, die Saison ja noch viel
da länger. Ist also lang. Da gibt es eine ganz normale Spielzeit.
Ja. Für die U17 ist ja praktisch schon ein Endspiel.
Also, ja, also habe ich das richtig verstanden, da sind 8 Mannschaften in der Gruppe und die ersten 3 gehen dann im neuen Jahr im Grunde genommen in diese Champions League.
Ich weiß nicht, ob das im neuen Jahr ist, ob das nicht schon vorher beginnt, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber auf jeden Fall geht's in die nächste Runde. Ja.
Mich wundert nur, also wenn es wirklich erst im neuen Jahr weiter ginge, dann würde mich mal interessieren, warum da nur 8 Mannschaften in der Liga sind. Weil ich eigentlich glaub schon,
das geht dann mit Hin- und Rückspiel dann direkt weiter.
Ja, okay, mag sein. Okay, alles
könnte
klar.
Mir auch vorstellen, dass es da eher
also, übergangslos weitergeht. Ich würde mal vorschlagen, jetzt sind ja ungelegte Eier, die
brüten.
Ja, die sollen sie erst mal schaffen, das ist schwer genug und eigentlich viel mehr, als man erwarten konnte. Und Daumen drücken natürlich, das wäre toll, wenn eine Wuppertaler Mannschaft, und die ist ja auch eine Fortsetzung von einem erfolgreichen Aufbau, also die Jungs spielen ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger zusammen.
Ich glaube, wir hatten das letzte Woche schon mal thematisiert, wäre ja ganz schön, wenn es von denen vielleicht nochmal ein Vorspiel vor dem WSV im Stadion am Zoo gibt.
Ja, wenn sie dann es schaffen in diese Champions
League,
ich glaube, die haben aber auch ihre festen Uhrzeiten, die können nicht einfach sagen, jetzt spielen wir mal sonntags. Gut, die würden dann um 11 Uhr spielen und dann um 14 Uhr wäre vielleicht ein Heimspiel. Aber
ja, wie auch immer, wenn man da aber es gab ja auch am Sonntag ein Spiel im Stadion am Zoo. Da hatten wir ja letzte Woche viel drüber
Premiere.
Gesprochen.
Premiere. Genau. Nach 100 Jahren Stadion am Zoo haben es die Fußballfrauen endlich zu einem Spiel geschafft. Das ist natürlich eigentlich schon sehr bedenklich. Ich glaube, wir hatten schon alles in dem Stadion, was da schon stattgefunden hat. Aber ein Frauenfußball-Punktspiel hat es nicht gegeben.
Und wie viele Zuschauer waren da?
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Rätsel. Also die Informationen schwanken zwischen 250 und 700.
Okay.
Und das ist ja eine breite Spanne.
Ja, das stimmt. Ja.
Irgendwo hatte ich da mal gelesen, 350, was ich als relativ realistisch erachtet habe. Aber ganz genau kann ich sie nicht sagen. Ich glaube, sie sind nicht gezählt worden.
Aber okay. Ich glaube, das ist auch Rekord für WSV. Die hatten mal ganz am Anfang und den da waren die Ultras, glaube ich, komplett
ja, aufgeregt. Also die hatten auch schon mal auf dem Stadion Nebenplatz schon eine ganze Menge. Also ob das jetzt Rekord ist, würde ich jetzt gar nicht mal behaupten wollen.
Aber was sind schon Rekorde?
Genau.
Rekorde aber, und Statistiken.
Die Damen des WSV haben gegen Fortuna Düsseldorf gespielt, haben 0-3 verloren. Ich glaube, haben eine ganz gute Leistung gemacht. Ich habe mir die Ausschnitte angeguckt. Kassieren erst in der 42. Minute das 0-1 und dann noch kurz vor der Halbzeit das 0-2, meine ich. Und Fortuna Düsseldorf gilt ja als haushoher Favorit in dieser Liga, haben sich letztes Jahr neu gegründet, sind dann durch die Liga durchmarschiert und wollen, glaube ich, den Durchmarsch da auch schaffen. Und soweit ich beurteilen konnte, war das ein gutes Spiel der WSV Damen.
Ja, dann dürfen wir gespannt sein, wie es da weitergeht. Ansonsten ist es ja offensichtlich im Frauenfußball im Wuppertal nicht ganz so einfach. Hoffen wir mal, dass der WSV sich danach dann vielleicht doch noch auch in Richtung obere Tabellenränge wieder entwickeln kann. Die Theresa Schnepp hat ja letzte Woche gesagt, dass man Zweiter, Dritter geworden ist in den letzten Jahren, wo leider der Zweite nicht Aufsteiger war. Und dieses Jahr wäre der zweite Aufsteiger, also wenn man vielleicht da nochmal dran schnuppern könnte, das wäre toll. Bei den anderen Mannschaften sehe ich jetzt nicht so Potenzial nach oben, sondern da sieht es eher so aus, als ob man froh sein kann, wenn man in der Liga bleibt. Die höchste Mannschaft TSV Fortuna, die in der Landesliga spielen, die jetzt nur noch eine Mannschaft, die aus zwei Mannschaften eine gemacht haben, weil es für zwei nicht mehr ganz gereicht hätte. Die haben direkt mal eine richtige Klatsche bekommen gegen TuS Bohrichrath, glaube ich, die letztes Jahr völlig souverän aus der Bezirksliga aufgestiegen sind. Da sieht man, was auch im Frauenfußball eben solche Durchmärsche ausmachen, wie jetzt von Fortuna Düsseldorf, die ja aus der Kreisliga hoch wollten. Also Fortuna wird sicherlich auch nicht ganz so einfach haben. Ja, Union, Uni, dein Verein, die letztes Jahr als Aufsteiger eine super Saison gespielt haben, aber offensichtlich auch ein paar Frauen verloren haben.
Genau.
Ja. Und das erste Spiel jetzt leider auch verloren haben. Das wird vielleicht auch nicht so ganz einfach werden. Sonnborn hat auch das erste Spiel verloren. Da muss man mal abwarten.
Ja.
Ja, was haben wir jetzt gelernt? Dass am Wochenende kein WSV ist. Aber es gibt genug Fußballalternativen im Amateurfußball, auch im Jugendfußball. Ganz spannende Spiele, vor allem jetzt die U17. Wer von den WSV-Fans gar nicht weiß, wohin, dann zur U17. Ja, und wir haben jetzt festgelegt, dass Leipzig Meister wird mit 2-1 Abstimmung. was wahrscheinlich nicht so am Ende ausgehen wird, aber am Ende, wenn es denn so käme, dann hätten wir wieder mal bewiesen, dass wir den Fußball doch erfunden haben. Aber warten wir es mal ab. Wir freuen uns auf die Woche. Genug Fußball wird es geben und auch ohne WSV. Und bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Montag dann.
Tschö.
Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.